Liebe Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Predigt und möchte euch mit den Worten des Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 13 begrüßen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bevor wir in das Thema der Predigt einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Unser lieber Vater im Himmel, du hast uns verheißen, dass du uns dein Wort verständlich machst. Du hast uns ermutigt, dass wir zu dir im Gebet kommen sollen und um Verständnis und um dein Wirken während dem Lesen deines Wortes zu bitten. So bitten wir dich, sei mit jedem, der zu Hause zusieht, wo immer er sich auch befindet und jetzt auch bei mir bei der Verkündigung dieses Themas. Hab Dank dafür in deinem Namen. Amen. Der Titel der Predigt heißt, bist du bereit? Die Vorbereitung der 10 Jungfrauen auf das Kommen Jesu. Und der Predigttext dazu steht in dem letzten Kapitel, auf der letzten Seite der Bibel, im letzten Kapitel der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 7. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Bereit sein, eine wichtige Frage. Fühlst du dich bereit in deinem Glauben in Bezug auf das Kommen Jesu Christi? Soll man sich diese Frage stellen? Der eine fühlt sich bereit und sagt, ja, ich kann abschließen mit meinem Leben, wenn Gott mich zur Ruhe legt, ich bin bereit. Oder wenn er wiederkommt, dann freue ich mich darauf. Und der andere sagt, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann lass dich ermutigen mit den Aussagen Jesu in diesem Gleichnis zu den 10 Jungfrauen und Sicherheit gewinnen, dass du am Ende dieser Predigt sagen kannst, ich bin bereit, ich freue mich auf Jesu kommen. Zu Beginn eine kurze Illustration zu diesem Thema. Ein junger Mann, der war verliebt in eine junge, bildhübsche Frau und sie war verliebt in ihn. Und er hat einen wunderschönen Tag geplant und führte sie von einem schönen Ort und romantischen Platz zum anderen. Und es war eine wunderbare gemeinsame Zeit. Am Ende sollte als Höhepunkt eine Fahrt durch ein Tal an einem Fluss entlang stattfinden mit einem idyllischen Bergpanorama. Und als die beiden dann losfuhren, schweifte der Blick des jungen Mannes kurz über den Tacho und die Tankanzeige und sah Reserve. Aber in der Reserve sollten 100 Kilometer möglich sein und er verwarf diesen Gedanken, es könnte vielleicht nicht reichen. Die Fahrt war für 30 Kilometer geplant und so fuhren sie los und entdeckten die wunderschöne Natur. Sprachen miteinander, erlebten einen schönen Platz nach dem anderen. Und dann kam das Unerwartete. Im Laufe der Fahrt gegen Ende stotterte der Motor. Aussetzer kamen. Es war gerade noch Zeit, das Fahrzeug an den Rand zu manövrieren an dieser Straße, wo wenig los war. Kaum Autos, Einsamkeit, kein Sprit. Und was jetzt? Es war ein langes Warten, bis dann dennoch ein Auto kam und sich ein Fahrzeuglenker bereit erklärt hat, mit dem jungen Mann Sprit zu holen. Von der Tankstelle, die einige Kilometer entfernt war, und er fuhr ihn auch wieder zurück und so ging die Reise wieder weiter. Aus diesem unbeabsichtigten Versehen, aus diesem Schockmoment wurde nochmal alles gut. Jesus erzählte im Zusammenhang mit der Endzeit, dass es dem Volk Gottes auch so gehen kann, dass der Reservetank leer ist. Und dann, dass aus Unabsichtlichkeit es geschehen kann, dass gerade in Zeiten, wo man gerade Nachschub braucht, der Nachschub fehlt. Aber was meinte er damit? Und ich lade uns alle ein, dass wir zu der Stelle in Matthäus 25 gehen und dort ab dem Vers 1 diesen Text auf uns wirken lassen. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jesus befand sich mit den Jüngern auf dem Ölberg. Das können wir Matthäus 24, Vers 3 entnehmen. Und es ist diese Zeit, wo die Jünger in Ruhe am Ende des Tages über verschiedene Worte Jesu sich austauschen und mit Jesus reden können. Und im Zuge dieser Situation am Ölberg, wo sie auch die Stadt Jerusalem überblicken können, da fällt Jesu Auge auf ein hell erleuchtetes Haus. Offensichtlich eine Hochzeit. Und er lenkt die Aufmerksamkeit seiner Jünger auf diese Begebenheit, die sich gerade vor ihren Augen abspielt. Jungfrauen stehen vor dem Haus und warten auf den Bräutigam. Zur Zeit Jesu war es üblich, dass der Bräutigam mit dem Brautvater einen Ehevertrag abschloss und sich vor der Hochzeitsfeier alleine mit dem Vater traf. In der Zwischenzeit warteten die Jungfrauen und die Braut im Haus der Eltern der Braut und warteten auf den Bräutigam. Und in dieser Situation erzählt Jesus dann den Jüngern dieses Gleichnis, das wir gerade gehört und gelesen haben. Vers 1 beschreibt diese Jungfrauen sehr positiv. Man möchte fast meinen, das ist eine wunderbare Beschreibung von Menschen, die für dieses Ereignis vorbereitet sind, in geeigneter Weise. Sie haben die richtige, entsprechende Kleidung, sie haben sich schön gemacht, sie haben Lampen, sie haben alles, was sie brauchen und sie sind bereit, wenn der Bräutigam kommt. Und wenn wir uns dieses Symbol so ein bisschen anschauen, dann wissen wir, dass die Frau in der Bibel immer ein Symbol schon im Alten Testament war für die Gemeinde Gottes. Und im Neuen Testament umso mehr, denn wir können in Offenbarung 14, Vers 5 lesen, dass die 144.000 jungfräulich sind und dass sie dem Lamm folgen. Und es ist die Gemeinde, die auch die dreifache Engelsbotschaft verkündigt und verkündigt hat. Also offensichtlich haben wir hier nicht nur die Gemeinde Gottes in diesem Bild beleuchtet von Jesus, sondern auch die Endzeitgemeinde. Und dieser Gedanke wird auch unterstützt von diesem Vers 1, wo es heißt: dann. Wann dann? Dann im Anschluss an all dem, was Jesus gesagt hat in Matthäus 24, nämlich die Endzeitrede über die Zeichen der Zeit, dass alles auf einen Höhepunkt gehen wird. Dass aber das Wichtigste die Achtsamkeit der Verführung gegenüber ist. Und am Ende wird Himmel und Erde vergehen, wie es in Matthäus 24, Vers 35 heißt, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und doch sind alle Gleichnisse, die jetzt hier folgen, zum Beispiel im Vers 45 bis 51, über den treuen und bösen Knecht im Kontrast Gleichnisse, die von einer Überraschung sprechen. Es gibt immer einen Überraschungsmoment. Der böse Knecht wird überrascht werden im Kapitel 24, Vers 50, wenn es heißt, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und in dem Gleichnis im Anschluss an die 10 Jungfrauen von den anvertrauten Zentnern ab Vers 14 gibt es auch eine Art Verzögerungsmoment im Vers 19, wo es heißt, nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft. Überraschung, Verzögerung. Das ist es im Kern, worum es bei den Jungfrauen geht und woran die Bereitschaft und das Bereitsein gemessen werden sollte. Die Jungfrauen, sie sind die Gemeinde der Endzeit. Sie nehmen ihre Lampen, ein Symbol im Alten Testament, aus Psalm 119, 105, für das Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, heißt es dort. Lampen, sie sind durch das Wort Gottes zur Gemeinde gekommen, sind aus Überzeugung da, haben ihre Entscheidung für die Nachfolge getroffen. Sie gehen mit dem Wort Gottes um, es ist ihnen vertraut. Und das Wort Gottes ist nicht nur Erkenntnis über Gott, sein Wesen, über den Erlösungsplan, sondern angenommen verbreitet es auch Licht. Es führt andere Menschen zu Gott, lässt den Träger dieses Glaubens zu einem Lichtträger werden, zu einer Lampe. Das hat Jesus schon in der Bergpredigt gesagt, Kapitel 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und diese 10 Jungfrauen bereiten sich auf die Hochzeit, sie gehen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Das ist dieser erste positive Befund dieser Zehnergruppe. Ab dem Vers 2 merken wir, hier gibt es aber auch einen Kontrast. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Klug und töricht ist in der Bibel auch ein Grundsatzthema. Wir haben ein ganzes Buch, das diesen Kontrast beschreibt, nämlich das Buch Salomos, das Buch der Sprüche. Dort ist Torheit ein Ausdruck oder eine Beschreibung des Menschen in seinem natürlichen, unbekehrten Herzens. Und Klugheit ist ein Ausdruck von Furcht des Herrn, von Weisheit, die von oben geschenkt wird. Also wir haben hier innerhalb dieser Jungfrauen einen Kontrast in ihrer Denkweise, einen Kontrast in ihrer Einstellung. Die einen werden von Gottes Weisheit her in einer Weise beeinflusst, dass sie als klug gelten, und die anderen sind töricht. Wie kann das sein, dass man, obwohl man zur Gemeinde Gottes, zur Gemeinde der Endzeit gehört, töricht sein könnte? Aber Jesus fordert uns mit diesem Gedanken heraus, zu prüfen, bin ich töricht? Bin ich's? Brauche ich eine Veränderung? Und wenn Gott dieses Gleichnis und diese Herausforderung in den Raum stellt, dann um uns heute zu helfen, zu den klugen Jungfrauen zu gehören. Ab dem Vers 5 wird uns dieses zweite Element in dem Gleichnis, nachdem die Jungfrauen beschrieben sind, wer sie sind, wann sie leben, was sie glauben, wird uns dieses zweite Element entfaltet, nämlich die Herausforderung der Verzögerung. Und seit Jesu auferstanden ist, leben die Gläubigen auf dieser Erde in der Erwartung, dass er kommen wird. Schon die Urgemeinde hatte diese Erwartung und Paulus musste die Erwartung bremsen. Und durch die Kirchengeschichte war diese Erwartung lebendig. Auch die ersten Jünger, die Apostel, hatten diese Erwartung, als sie Jesus begegnet sind. Und Jesus ihnen sagte in Apostelgeschichte 1, Vers 7, ihr sollt nicht Zeit und Stunde wissen, sondern nach Vers 8, ihr sollt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Nicht der Zeitpunkt steht im Mittelpunkt, was die Jünger wissen sollten, sondern ihre Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und hier haben wir diese Beschreibung des lange Ausbleibens. Wenn sich etwas lange verzögert, wenn du lange auf den Bus warten musst, wenn du lange warten musst auf irgendetwas, macht sich natürlich auch der Schlaf bemerkbar. Und so ist hier die Gruppe beschrieben, dass alle schläfrig wurden und alle schliefen ein. Das Problem war nicht die Verzögerung. Das Problem war nicht das Einschlafen so sehr, aber das unvorbereitet Einschlafen. Denn um Mitternacht erhob sich ein lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. In der örtlichen Gegebenheit von Jerusalem ist es so, dass die Sonne sehr früh untergeht und meistens um 18 Uhr und um 6 Uhr in der Früh wieder aufgeht. Und Mitternacht, um 24 Uhr, ist wirklich mitten in der Nacht. Es ist der Moment, wo es am finstersten ist in der Nacht. Jesus sagt voraus, dass es ein langes Ausharren geben wird in Bezug auf sein Kommen, und bei Mitternacht kommt eine Botschaft, er kommt bald. Finsternis und Mitternacht sind in der Bibel auch ein Symbol für was? Eigentlich für Gottlosigkeit, für eine Zeit, wo Menschen ähnlich glauben und leben wie zur Zeit Noahs oder zur Zeit der Sintflut oder zur Zeit Sodoms und Gomorras. Finsternis nicht, weil die Wissenschaft ganz niedrig ist oder der technische Fortschritt, sondern die Kenntnis von Gott ist immer weniger. Und wir wissen aus der Rede Jesu in der Endzeitrede in Matthäus 24, dass am Ende die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Liebe abnimmt. Das ist Finsternis. Und wir können uns die Frage beantworten, ist das auch unsere Zeit? Wie viel Erkenntnis über Gott vermittelt diese Zeit, in der wir leben? Wie viel wird vermittelt in Filmen, in Nachrichten, in Radio-, Musikprogrammen, Internet? Wie viel wird vermittelt von Gottes Wesen, von Gottes Wort? Leben wir am Tag oder leben wir in der Finsternis? Mitternacht. Da kommt ein lautes Rufen. Der Bräutigam kommt. Und in der Kirchengeschichte ist dieses Rufen, der Bräutigam kommt, immer deutlicher geworden. Und durch die Adventgemeinde, wie sie ins Leben gerufen wurde, auch deutlich in die Gesellschaft getragen worden. Aber auch wir müssen selbstkritisch heute sagen, wie sieht's aus mit unserer Wiederkunftserwartung? Wie frisch ist die noch in meinem Herzen? Und zu welchen Taten bewegt sie mich? Bin ich vielleicht auch eingeschlafen? Um Mitternacht erhob sich dieses Rufen und die klugen Jungfrauen nehmen ihre Lampen und sie freuen sich darüber, dass sie leuchten. Und sie leuchten, weil der Reservetank, den sie da dabei haben, dieses Fläschchen, voll Öl war. Aber es ist nicht genug Öl, als dass man es teilen könnte zu den anderen, die nur die Lampen haben, die jetzt ausgehen und keinen Nachschub haben. Und das ist sicherlich der springende Punkt in diesem Gleichnis. Und ich stelle mir die Frage, was bedeutet dieses Fehlen des Nachschubs, dieses Fehlen des Öles? Öl in der Heiligen Schrift war immer schon ein Symbol für den Heiligen Geist. Propheten wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt, und das Symbol bedeutete, dass sie von Gott geleitet werden, dass sie vom Heiligen Geist geleitet werden. Wir haben im Neuen Testament in Bezug auf Salbung auch die Taufe. Durch die Taufe, diese Übergabe an Jesus und durch diese Nachfolge Jesu wird uns auch der Heilige Geist verheißen. So wie er bei Jesu Taufe sich auf seine Schulter setzte, so ist er unsichtbar auch unser Begleiter. der Heilige Geist in diesem Bund. Und unwillkürlich stellen wir die Frage, wie ist es denn möglich, dass die törichten Jungfrauen diesen Heiligen Geist nicht haben? Sie sind ja auch getauft worden und der Gemeinde zugehörig geworden, denn sie sind Jungfrauen. Warum fehlt ihnen denn dieser Heilige Geist? Sie hatten ja auch Lampen, sie sind ja mit dem Wort Gottes umgegangen. Wieso fehlt ihnen der Heilige Geist? Kann es sein, dass ich mich in der Gemeinde Gottes befinde und mir doch das Wesentliche fehlt? Jesus erklärt, dass dieses Öl, das hier fehlt, ganz, ganz von zentraler Bedeutung ist. Und wenn wir dieser Frage nachgehen, was denn im Kern der Fehler war für die törichten Jungfrauen, dann kann man sagen, es ist eine Fehleinschätzung des Wortes Gottes. Wir können die Bedeutung der Beschäftigung mit dem Wort Gottes gerade in der Endzeit nicht hoch genug ansetzen. Denn wenn wir der Frage des Öles nachgehen, dann fällt mir die Aussage Jesu ein in Johannes Kapitel 6 und dort im Vers 63. Und Jesus sagt, der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Meint Jesus jetzt damit, dass je mehr ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, desto mehr Geist Gottes findet sich in meinem Leben? Ja und nein. Es kommt nämlich auch noch darauf an, wie wir das Wort Gottes in unserem Leben umsetzen, wertschätzen. Und Jesus hat dazu ein Gleichnis erzählt in Matthäus 13, das auch Ellen White in diesem Zusammenhang anspricht, wenn sie über die 10 Jungfrauen im Bilder vom Reiche Gottes im letzten Kapitel dieses Buches schreibt. Und sie deutet darauf hin, auf dieses Gleichnis in Matthäus 13, Vers 19, ab Vers 19. Und dort heißt es, wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwendisch, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes Gottes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber, der auf gutes Land gesät ist, das ist der, das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Das ist es. Der Heilige Geist kann nur gespeichert werden in der Form der Frucht des Heiligen Geistes, die nach dem Galaterbrief das Wesen Gottes darstellt. Liebe, Freude, Güte, Freundlichkeit bis hin zur Selbstbeherrschung. Alles das soll in unserem Leben wachsen. Aber es kann nicht wachsen, wenn der Boden dazu nicht bereit ist. Also es kann sein, dass ein Mensch sich mit der Bibel beschäftigt, aber er bringt keine Frucht, weil der Boden nicht dazu bereit ist. Man kann eigentlich die drei Herausforderungen im Gleichnis beschreiben als: Ich verstehe nicht, ich kann nicht. Der zweite Boden mit dem felsigen Untergrund ist der Boden: Ich will nicht eigentlich. Und der dritte Boden mit den Dornen, mit der Überlagerung ist: Ich kann nicht. Ich möchte auch nicht, ich kann nicht, ich bin erstickt. Wenn jemand das Wort hört und nicht versteht, nimmt der Teufel wieder weg. Welch große Herausforderung, das Wort Gottes zu verstehen. Aber Gott sagt uns im Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 5, wenn jemand Weisheit mangelt, so soll er Gott bitten, der ihm gerne gibt. Gott möchte uns helfen, dass wir verstehen. Die Evangelien sind geschrieben, dass wir verstehen. Jesus hat Gleichnisse erzählt, damit wir verstehen. Wir brauchen nur, um dieses Verständnis zu bitten. Und schon öffnet sich unser Herz und das Wort Gottes kann tief eindringen. Aber wenn es in uns eindringt, dann stößt es auf den Felsen des natürlichen Herzens. Auf den Felsen, wo Gott im Alten Testament schon sagt, das Herz des Menschen ist trotzig und verzagt. Es sagt auf der einen Seite, ich will nicht, und es sagt auf der anderen Seite, ich kann nicht. Ich will nicht das, was Gott will, und ich kann nicht, was Gott will. Bist du schon mal vor deinem Herzen gestanden und hast das erlebt? Wenn Gott etwas von dir fordert, aus dem Wort Gottes, aus dem Geist der Weissagung, dass du gesagt hast, ich will nicht, ich will eigentlich nicht? Oder hast du gesagt, das übersteigt meine Möglichkeiten, ich kann nicht? Gott möchte helfen, dass diese Worte nicht Verwendung finden, dass du etwas anderes erlebst, dass du verstehst, was er meint und dass du es auch aufnimmst in dich. Das Wort Gottes zerbricht, wenn wir es zulassen, unser steinernes, altes Herz und macht es neu zu einem Herzen, das mit Liebe Gott nachfolgt. Die törichten Jungfrauen haben kein Öl, obwohl sie das Wort Gottes gelesen haben, weil sie offensichtlich nicht verstanden haben oder vor allem das Wort Gottes nicht ihr Herz haben verändern lassen. Wir kommen nicht in den Himmel mit einem renovierten Körper, mit einem renovierten Herz. Wir kommen in den Himmel mit einem neuen Herz, das Gott schenkt. Aber davor muss das alte Herz weichen. Wenn ich erfahre, was wichtig ist aus der Sicht Gottes für mein Leben, dass ich Sünder bin und er mich erlöst, dann muss ich das auch annehmen. Wenn ich es nicht annehme, trägt es keine Wirkung in mir. Und ersticken durch Reichtum. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und wir haben Herausforderungen, dass wir immer noch sehr, sehr viel haben. Wenn man unsere Zeit heute vergleicht mit der Zeit Jesu und fragt, wie viele Dinge haben wir in den Wohnungen und wie viele Dinge haben die Menschen damals in den Wohnungen gehabt, würden wir erschüttern. Damals konnte man es leicht abzählen, aber wer kann schon zählen, was er im Keller hat, im Wohnzimmer oder sonst wo? Wir haben heute eine Fülle und wir stehen in der Herausforderung, dass diese Fülle uns die Zeit raubt. Die Zeit für Andacht, für Gebet, für Bibelstudium. Wir sollten Tag für Tag in diesem Wort lesen, denn dieses Wort wird entscheiden, ob wir bereit sind, und dieses Wort ist entscheidend, dass wir genug Öl haben. Unsere Karriere wird uns das Öl nicht verschaffen. Unser Geld kann es nicht kaufen. Und unser natürliches Herz auch nicht. Wir brauchen diese Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Und offensichtlich passiert es, dass in der Endzeit das Volk Gottes vom Wort wegrutscht. Dass es einige gibt, die dieses Wort vernachlässigen. Wenn man heute eine Umfrage machen würde und fragen würde, wie viel Zeit verbringst du mit dem Wort Gottes? So würde vielleicht im Durchschnitt so mancher in unseren Gemeinden sagen, ja, also am Freitagabend, da lese ich mir die Bibelbetrachtung durch, da schaue ich mir eine Predigt im Internet an und am Sabbat bin ich in der Gemeinde und das macht dasselbe. Und unter der Woche, ich bete zum Essen oder sonst wie, ist das nicht genug? Jesus hat uns in Matthäus 4 gesagt, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Jesus hatte ein anderes Konzept, als manche es haben könnten. Er hat das Konzept, dass das Wort Gottes Nahrung ist, Brot für die Seele. Das brauche ich jeden Tag. Wir essen jeden Tag und wir brauchen das Wort Gottes jeden Tag. Es ist gut, wenn wir uns jeden Tag Zeit reservieren, wo wir sagen, da lese ich alleine aus dem Wort Gottes. Oder Zeit reservieren, wo ich sage, da lese ich mit meinem Ehepartner. Da lesen wir mit unseren Kindern. Diese Herausforderung sollten wir, oder diese Gelegenheiten, Gott zu begegnen durchs Wort Gottes und den Heiligen Geist in unser Gefäß zu speichern, sollten wir nicht vernachlässigen. Ansonsten würde dieser geistliche Tank leer werden. Ansonsten könnte es sein, dass wir nur mehr eine Fassade haben, aber keine innere Kraft für unseren Glauben. Jesus hat uns auch im Geist der Weissagung in diesem Zusammenhang gesagt, und wir finden die Stelle im Großen Kampf, Seite 594, nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird den letzten großen Kampf überstehen. Und im vierten Band der Zeugnisse in der englischen Ausgabe auf Seite 459 steht, mehrmals am Tag sollten wertvolle Augenblicke dem Gebet und Bibelstudium gewidmet werden. Und wenn man nur einen Text auswendig lernt, um das geistliche Leben zu fördern. Oder wieder im Großen Kampf, Seite 530, niemand darf sich einen Tag oder auch nur eine Stunde lang sicher fühlen ohne Gebet. Niemand ist sicher, nicht eine Stunde ohne Gebet. Das fordert mich heraus, dieses Wort ernst zu nehmen. Und es ist ja nicht nur ein Wort aus dem Geist der Weissagung. Auch Paulus sagte zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Und Jesus sagt in Lukas 18, 1 bis Vers 8 ein eigenes Gleichnis von der bittenden Witwe und sagt dort, dass sie, es ist ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Also die törichten Jungfrauen haben wohl dieselbe Ausgangsposition gehabt wie die klugen Jungfrauen. Aber sie haben im Laufe des Wartens und im Laufe der Zeit nachgelassen, sich zu ernähren vor dem Wort Gottes. Nachgelassen, das Wort Gottes umzusetzen, sich erneuern zu lassen. Also im Umgang mit dem Wort Gottes ist es so wichtig, dass es auch Teil unseres Wesens wird. Und dass wir, wenn wir merken, dass Gottes Wort auf meinen Widerstand im Herzen trifft, dem nachgeben. Denn Paulus sagt, ich sterbe täglich. Es ist eine dauerhafte Erfahrung des Hineinwachsens, des Loslösens, hinausgehen aus dem alten Leben, hineingehen in das neue Leben. Wir werden nicht an einem Tag verwandelt in den Charakter Jesu. Wir werden nicht an einem Tag vollständig freundlich, gütig, barmherzig. Das braucht alles Zeit. Wir lernen das Tag für Tag in der Heiligung. Und es ist genau dieser Prozess, der unseren geistlichen Öltank voll macht. Und selbst wenn die Jungfrauen einschlafen, so ist dieses Öl da. So halten sie diese Beziehung zu Gott aufrecht durch Bibelstudium und Gebet. Die törichten Jungfrauen sind auch von Paulus in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5 beschrieben. Im ersten Moment denken wir, es ist eine Beschreibung, die nicht die Gemeinde betrifft. Im zweiten Moment wird klar, hier geht es um ein Volk Gottes. Paulus sagt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Wenn ich die Beschreibung lese, dann denke ich mir, okay, das ist eine Beschreibung der Gesellschaft, teilweise. Aber es geht hier weiter. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Den Schein der Frömmigkeit. Hier hat Paulus Menschen vor Augen, die eigentlich nach außen gläubig sein wollen, nach außen vermitteln, dass sie gläubig sind. Gemeinde sind, vielleicht Endzeitgemeinde sind. Aber sie haben ein Problem, sie verleugnen die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, die das Herz verändert, den Charakter in das Bild Jesu verändert. Törichte Jungfrauen. Das muss nicht sein. Denn wir alle sind aufgerufen, diese Gesinnung Jesu zu betrachten, sein Wesen zu betrachten und verändert zu werden. Und ich möchte schließen mit einem Text von Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ab dem Vers 10. 2. Petrus 1, Vers 10. Petrus ist am Ende seines Lebens angekommen. Er selber hat diesen Prozess des Speicherns von Öl sehr an sich selbst wahrgenommen. Er selber hat Jesus als Messias und Sohn Gottes erkannt. Er hat verstanden, wer Jesus ist. Und er hat ihm das auch gesagt in Matthäus 16. Und unmittelbar danach, im Kapitel 16 vom Matthäusevangelium, Vers 21, sagt, eröffnet Jesus ihm, dass der Messias nicht König in Jerusalem werden wird, sondern leiden und sterben wird. Aber diese Botschaft haben die Jünger und hat Petrus ausgeklammert, von sich weggehalten. Er ließ diese Botschaft nicht in sein Herz gehen. Und wenn man die Evangelien liest, merkt man, dass Jesus also viermal ist es genannt, immer wieder wiederholt hat, was in Jerusalem erwarten wird. Aber Petrus hat es auf die Seite getan. Und er musste schmerzlich erfahren, wie ihn dieses Beiseitetun einholt. Wie er im entscheidenden Moment nicht wach war und auch kein Öl hatte. Wie er falsch reagierte, jemandem das Ohr abgeschlagen hatte mit seinem Schwert. Und wie er Jesus sogar seinen Freund verleugnet hat. Aber für Petrus damals ging es weiter. Und Jesus hat ihn eingeladen, komm wieder zurück. Nimm wieder meine Liebe an und setz dich wieder ein. Und so kann es heute auch sein für uns. Und weil Petrus diesen Prozess ganz genau kennt, schreibt er uns in diesem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, diese Zeilen ab Vers 10. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. So wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich will nicht ablassen, euch zu erinnern. Eigentlich ist es eine einfache Botschaft. Suche Gott durchs Wort und durchs Gebet. Und dennoch in der Endzeit zeigt Jesus, ist gerade das Mangelware. Lass es nicht Mangelware in deinem Leben sein. Plane deinen Alltag anders. Suche diesen Gott durch sein Wort, dann wird dein Öltank gefüllt sein. Dann hast du genug Heiliger Geist, um für alle Verzögerungen bereit zu sein. Es ist wichtiger, bereit zu sein, als zu wissen, wann Jesus kommt. Gott segne dich darin. Ich möchte noch beten. Unser lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe und für dein Angebot, dass du uns Brot schenken möchtest, dein Wort und mit dem Heiligen Geist in unser Herz schreiben. Bitte hilf, dass wir allesamt, die wir dein Wort lesen und hören, diesen heiligenden Prozess zulassen, dass wir verwandelt werden in dein Bild, dass wir deine Charakterzüge entwickeln in unserem Leben, Tag für Tag, mehr um mehr. Und wir werden bereit sein, wenn du wiederkommst, in den Wolken des Himmels. Hab Dank dafür in deinem Namen. Amen.